The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Alev Doğan und ich freue mich, mit Ihnen in dieses Wochenende zu starten. Heute ist Samstag, der 24. Januar. Was war das wieder für eine Woche? Starten wir mit dem Wochenrückblick in einer Minute. Los geht's. Bei den Beckhams fliegen die Fetzen. Der Sohn mag die Eltern nicht mehr und die Mutter hat unanständig getanzt. Zwischen der EU und den USA gibt's nach dem Grönland-Poker einen Zolldeal, vielleicht. Grünen-Chef Luis Bobka hat Markus Söder auf Instagram indirekt als Hurensohn bezeichnet. Gesundheitsministerin Nina Waken prüft das Ende der telefonischen Krankschreibung. 0,9% der Krankschreibungen sind telefonisch und das sind 0,9% zu viel. Die Bundesregierung hat eine E-Auto-Prämie angekündigt. Bis zu 6.000 Euro soll es geben, aber nicht für Gebrauchtwagen. Die Kaulitz-Brüder übernehmen Wetten, dass Thomas Gottschalk dürfte das nicht gefallen. Das EU-Parlament hat das Mercosur-Freihandelsabkommen nicht beschlossen. Milka wurde zur Mogelpackung des Jahres gekürt. Weniger Inhalt, gleiche Verpackung. Gold erreicht ein neues Allzeithoch. In Deutschland sind Russland-Spione enttarnt worden. Und dann war da noch die österreichische Kuh Veronika, die einen Besen nutzt, um sich zu kratzen. Wissenschaftlich ist erwiesen, Kühe benutzen Werkzeuge. Schöne neue Woche. Schließen wir unsere Augen und denken an eine Verführerin. Sie ist leise und elegant, sie trägt den Duft vergangener Sommerabende, ihre Stimme umarmt sie mit Worten, die sie lange nicht gehört haben. Ihr Blick zieht sie magnetisch an, sie erzählt ihnen von früher. Wir sprechen über die größte Verführerin von allen, die Nostalgie. In diesen Tagen treibt sie ganz besonders ihr Unwesen, als bittersüßes Gefühl. Und es zu fühlen, ist dieser Tage im wahrsten Sinne des Wortes ein Trend. Das Jahr 2016 ist zurück. Voller, Sie ahnen es, voller Nostalgie teilen Millionen Nutzerinnen und Nutzer aktuell alte Bilder aus dem Jahr 2016. 10 Jahre ist das jetzt her. Eine Zeit vor Corona und eine Zeit, in der künstliche Intelligenz unseren Alltag noch nicht dominierte. Der deutsche Film Toni Erdmann lief im Kino und feierte international Erfolge. Ich weiß, um ehrlich zu sein, bis heute nicht warum. In Bars trank man Craft Beer aus den USA und der Autor Michael Nast beschrieb in seinem Buch Generation beziehungsunfähig, wie eine Generation sich Verbindlichkeit widersetzt. Es war aber auch ein Jahr des Abschieds. Pop-Ikonen, mit denen viele aufgewachsen waren, starben. David Bowie, George Michael und Prince. Was wir zurzeit erleben, ist eine Romantisierung dessen, was einmal war. Was dabei fehlt, ist Klarheit. Denn wenn wir die rosarote Brille einmal absetzen, blicken wir auch auf eine Welt zurück, die stark im Umbruch war.
Böller und Raketen auf Menschen und den Dom. Diebstähle, Körperverletzungen, das Schlimmste, massenhafte sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen. Die Täter, vor allem junge Männer aus Nordafrika, viele unter Drogen, alkoholisiert.
Das Jahr begann mit der Silvesternacht in Köln. Diese Nacht hat dann den Ton in der Debatte über Migration nachhaltig verändert. Für viele war sie das Argument, dass Merkels Willkommenskultur gescheitert war. Später im Jahr häuften sich Anschläge am Flughafen in Brüssel, an der Promenade in Nizza, später auch auf dem Berliner Breitscheidplatz. Zeitgleich zeigten sich politische Verschiebungen in Europa. Es war der Anfang des viel zitierten Rechtsruckes. Der Ton wurde härter. In den Niederlanden gewann die nationalistische Partei von Geert Wilders an Einfluss. In Frankreich baute Marine Le Pen die Position des Front National weiter aus. In Großbritannien trat Nigel Farage, damals Parteichef der UK Independence Party, als Gesicht der Brexit-Bewegung auf. Er mobilisierte die Briten mit einem EU-skeptischen Kurs, machte Stimmung gegen Migration, versprach Kontrolle. Mit 52% stimmte dann eine knappe Mehrheit für das Referendum.
This will be a victory for real people, a victory for ordinary people, a victory for decent people. We have fought against the multinationals, we fought against the big merchant banks, we fought against big politics, we fought against lies, corruption and deceit, and today honesty, decency and belief in nation, I think now is going to win.
Die EU war ins Wanken geraten. Hören wir die damalige Bundeskanzlerin, Sie erinnern sich, Angela Merkel.
Mit großem Bedauern müssen wir heute die Entscheidung der Mehrheit der britischen Bevölkerung zur Kenntnis nehmen, die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union beenden zu wollen.
Die Stunde der Populisten hatte geschlagen. Und im November passierte dann etwas, was viele, die allermeisten, damals für undenkbar hielten.
Right now, a historic moment. We can now project the winner of the presidential race. CNN projects Donald Trump wins the presidency. The business tycoon and TV personality capping his improbable political journey with an astounding upset victory. Donald J. Trump will become the 45th president of the United States, defeating Hillary Clinton in a campaign unlike anything we've seen in our lifetime. Donald Trump wins the presidency of the United States. He is now going to be called President-elect.
Diese Ereignisse spielen in verklärten Rückblicken selten eine Rolle. Stattdessen säuselt es allerorten, früher war alles besser. Dabei war natürlich nicht alles besser. Es war anders. Erinnerung ist kein klarer Blick nach hinten, sie ist ein Filter. Und wie auf Social Media macht er Dinge schöner, als sie tatsächlich waren. Das mag im Privaten trösten, aber im Politischen halte ich so einen Blick nach hinten für gefährlich. Denn darin steckt Reaktionäres, etwas, das Fortschritt vermeidet. Ja, in der Tat, eine Zeit vor Corona und vor Donald Trump, der uns heute täglich fordert, mag im Rückblick verlockend wirken, aber entscheidend ist doch, es hilft ja nichts. Dieses ist nun mal unsere Zeit. Ja, sie ist verrückt, sie ist anstrengend, disruptiv und überwältigend, aber mit Nostalgie allein wird sie nicht zu gestalten sein. Die Geschichte des Menschen ist eine Fortschrittsgeschichte. In dem Moment, in dem wir denken, dass die Zukunft nicht mehr in unserer Hand liegt, nicht mehr unsere ist, vollzieht sich eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn wir meinen, dass es zum Beispiel heutzutage keine Politiker mehr gäbe, keinen Menschenschlag mehr wie Adenauer, Schmidt und Brandt, dann hat das auch mit uns zu tun. Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient, sagte der französische Philosoph Joseph de Maistre. Und in einem Punkt war früher etwas tatsächlich besser, zumindest mal demokratiefreundlicher. Das Parteienspektrum war eben nicht derart zersplittert. Wahlsieger gingen auch mal mit über 30, sogar über 40% aus dem Wahlsonntag hervor. Und natürlich konnte dann ein Adenauer oder ein Brandt oder ein Schmidt anders auftreten. Der hatte ja auch das entsprechende Mandat. Es gab Gewinner, es gab Verlierer und vor allen Dingen gab es Politikwechsel. Heute teilen sich die nahezu immer gleichen Leute das bisschen Macht, das sie sich zusammengekratzt haben, untereinander auf. Es hat etwas geradezu Verwalterisches. Nur auch hier ist das Problem. Die Alternative ist keine Alternative. Wer das glaubt, hat in der Tat ein etwas größeres Nostalgieproblem. Und wussten Sie eigentlich, dass schon im Wort drinsteckt, dass es sich um ein gefährliches Unterfangen handelt? Nostalgie ist nämlich ein Begriff aus der Medizin und bezeichnet ein krank machendes Heimweh, das besonders Söldner in der Fremde befiel. Lassen Sie uns also gesunden. Lassen Sie uns das Heim, nachdem es uns weht, in die Zukunft setzen und dafür arbeiten. Heute. Musik. Die neue Woche wird sicher wieder wild. Bereiten wir uns also vor. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Hier kommt unser Wochenausblick. Am Montag trifft sich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius mit seinem litauischen Amtskollegen in Berlin. Das Thema ist natürlich die NATO-Ostflanke. Litauen bringt Frontnähe und Alarmbereitschaft mit, Deutschland einen Bundeswehr-Fuhrpark, der bisher nur in den Excel-Tabellen vollständig ist. Montag erwarten wir die Quartalszahlen von Ryanair. Das ist die Airline, bei der der Sitzabstand so eng ist, dass man beim Boarding gleich mit dem Sitznachbarn verheiratet wird. Ob sie wollen oder nicht. Am Dienstag findet das Gipfeltreffen zwischen der EU und Indien statt. Zwei Giganten, die sich zunehmend anschauen wie zwei Nachbarn mit langer Grenze, aber völlig unterschiedlichen Vorstellungen von Lenkung, Macht, Demokratie und Curry. Am gleichen Tag plant Rainer Haseloff, als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt zurückzutreten. Am Mittwoch soll dann Sven Schulze zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt gewählt werden. Der Name versprüht noch keinen Glanz und die Fußstapfen des beliebten Landesvaters Haseloff sind sehr, sehr groß. Im September wird übrigens in Sachsen-Anhalt gewählt und die AfD, die steht bei 40%. Die Fed trifft ihre Zinsentscheidung. Wenn Jerome Powell bis dahin noch nicht von Donald Trump eingekerkert wurde, wird er uns alle wissen lassen, ob Geld dieses Jahr teurer, billiger oder einfach nur verwirrender wird. Außerdem ist Mittwoch letzter Spieltag in der Champions League Ligaphase. Alle deutschen Clubs haben Matchday und nur Bayern ist bereits ganz sicher im Achtelfinale. Ich persönlich drücke natürlich Dortmund die Daumen. Und wo wir schon beim Drücken sind, am Donnerstag drückt die Berichtsflut aufs Tempo. Das müssen Sie mir jetzt verzeihen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Jahreszahlen von SAP und der Deutschen Bank liegen dann nämlich vor. Und Lana Del Rey soll am kommenden Freitag ihr neues, lang ersehntes Album rausbringen. Ich würde mich wahnsinnig, wahnsinnig freuen. So ganz sicher ist das alles noch nicht, aber die Gerüchte verfestigen sich. Und das Statistische Bundesamt veröffentlicht erste Schätzungen zum Bruttoinlandsprodukt vom vierten Quartal 2025. Was war sonst diese Woche wichtig? Das EU-Parlament hat in einer Abstimmung das Mercosur-Abkommen gegen die, ja, man muss es so sagen, gegen die Wand gefahren. Mit dem Abkommen zwischen der EU und den Mercosur-Mitgliedern, Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay, würde eine der weltweit größten Freihandelszonen mit mehr als 700 Millionen Einwohnern entstehen. Vielleicht nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass andere Handelspartner gerade ein bisschen wankelmütig sind. Das Abkommen ist jetzt aber gescheitert, unter anderem an den deutschen Grünen, denn es wurde unter anderem befürchtet, dass EU-Standards bei Verbraucherschutz, Umwelt und Tierwohl beeinträchtigt werden könnten. Da darf der Europäische Gerichtshof sich jetzt mit befassen. Und das kann, Sie denken es sich, dauern. Ich spreche in der aktuellen Folge unseres Podcasts Der achte Tag mit der FDP-Europaparlamentarierin Marie-Agnes Strack-Zimmermann darüber. Ich habe sie gefragt, was sie empfunden hat nach der Mercosur-Abstimmung im EU-Parlament.
Erschüttert ist noch wenig, was ich empfunden habe. Wir waren entsetzt, entgeistert, auch deswegen, weil die deutschen Grünen mit daran beteiligt waren, nämlich mit den Rechten und Linken, dieses zu verhindern, besser gesagt, um es an den Europäischen Gerichtshof zu verweisen. Und das ist deswegen so obskur, weil das ja Verhandlungen sind, die fast 25 Jahre liefen. Das ist erschütternd und das ist erbärmlich. Und das muss man leider wirklich reduzieren darauf, dass die deutschen Grünen das in die Tonne getreten haben damit und verzögert haben. Und ich räume ein, ich kenne ja die Kolleginnen und Kollegen, ich habe gewusst, dass sie es vorhaben. Ich habe am Ende gedacht, angesichts der Lage, dass sie sich zumindest enthalten. Das hätte schon gelangt, um das zu verhindern.
Das hat aber offensichtlich nicht geklappt. Die interne Debatte bei den Grünen hierzu ist angestoßen und dürfte uns mindestens dieses Wochenende noch begleiten. Ich vermute noch etwas länger. Jetzt mahlen erstmal in Sachen Mercosur die langsamen Mühlen der EU-Bürokratie. Aber durch den wankelmütigen US-Präsidenten besteht ja durchaus auch Druck auf die EU, sich langsam mal anderen Handelspartnern zuzuwenden.
Wir sehen das jetzt, also diese Eskalation in Sachen Grönland. Immer wenn man denkt, verrückter kann es ja nicht mehr werden, muss man sagen, hat man sich dann wieder getäuscht und es wird doch noch verrückter. Also von daher ist das schon eine echte Belastung, muss man sagen.
Das sagt der Ökonom Professor Justus Haukapp in unserem aktuellen Ökonomie-Briefing Feld und Haukapp über die Ereignisse der vergangenen Woche. Sein Co-Host Professor Lars Feld sieht hier jetzt, mal von Mercosur abgesehen, die große Chance für die EU, endlich aus der Komfortzone hinauszukommen.
Was man ebenfalls feststellen muss, ist, dass im Hinblick auf Indonesien der Handelsvertrag wohl ausverhandelt ist und vielleicht dieses Jahr noch in die Ratifizierung gehen kann. Die EU-Kommission ist vorsichtig optimistisch, dass sich auch relativ zeitnah, dass sich der Handelsvertrag mit Indien ausverhandeln lässt, dass man also auch hier die nächsten Schritte unternehmen kann. Und das wären natürlich schon gewaltige Fortschritte in der Außenhandelspolitik der EU, die wir in den vergangenen 15 Jahren uns eigentlich so nicht mehr vorstellen konnten. Und offensichtlich hilft uns Donald Trump hier, vernünftig zu werden.
Außen- und geopolitisch hält Donald Trump also die Welt in Atem. Wie steht er aber innenpolitisch da? In den USA? Mein Kollege Julius van der Laar hat aktuelle Zahlen in unserem White House Briefing Podcast in dieser Woche präsentiert.
Disapproval Ratings -12.8%. Das heißt, 42% der Amerikanerinnen und Amerikaner sind zufrieden mit dem, wie Donald Trump sich eben auch immer am Weißen Haus hält. 55.2% sind unzufrieden. Und wenn du dir die Zahlen anschaust, von dem Moment, wo er gestartet ist, damals vor einem Jahr, 20. Januar, damals auch bei fast 13% plus, auf jetzt -13%, ist das schon wirklich ein ordentlicher Absturz.
Und jetzt wird es interessant. Julius und Chelsea setzen diese dann doch recht hohen Unzufriedenheitswerte in einen historischen Kontext, nämlich im Vergleich zu anderen Präsidenten in der Vergangenheit. Hören Sie sich unbedingt diesen Podcast an. Und damit zu der neuen Podcast-Reihe meiner Kollegin Josie Müller. Sie analysiert momentan jeden Tag mit einer neuen Folge von Zukunftsrennen den chinesischen Automarkt.
Diese Podcast-Serie soll mindestens zur Diskussion anregen, wenn nicht gar wachrütteln, mit Thesen, die hierzulande noch gewagt erscheinen und deshalb auch nicht von mir kommen, sondern von außerhalb der deutschen Autobubble. Ich habe jemanden an meiner Seite, den Sie alle kennen könnten, wenn Sie ab und zu mal nach China schauen. Kein anderer Wirtschaftsjournalist berichtet schon so lange wie er von dort. Über 30 Jahre sind es inzwischen. Die Rede ist von Frank Sieren, Bestsellerautor und einer der führenden deutschen China-Kenner. Er hat im Herbst ein Buch über die chinesische Autoindustrie herausgebracht unter dem Titel »Der Autoschock – Wie China uns abhängen konnte und was das für unsere Zukunft bedeutet«. Mit Blick auf das, was in China aus den hochmodernen Produktionshallen rollt, sagt Frank Sieren:
Das sind heute Autos, die es mit allen deutschen Autos aufnehmen können. Die werden von den Autozeitschriften getestet, vom ADAC getestet und die spielen vorne mit. Also was Sicherheit betrifft und was Performance betrifft, stehen die in nichts mehr zurück. Sie sind halt nur noch nicht im europäischen Markt so etabliert, dass man das jetzt an jeder Ecke spüren kann. Das wird noch ein paar Jahre dauern. In der Fachwelt ist es Mainstream, aber in der allgemeinen Öffentlichkeit ist es wie so oft noch nicht so angekommen.
Wer baut das Auto von morgen? Dieser Frage widmen sich Josie Müller und Frank Sieren in Zukunftsrennen. Die 10-teilige Reihe erzählt, wie China uns im Rückspiegel verschwinden lässt und was jetzt passieren muss. Den Link zu diesem Podcast und zu den anderen erwähnten finden Sie in den Shownotes. Dort finden Sie auch die Telefonnummer, an die Sie Ihre Lichtblicke der Woche schicken können. Und genau die hören wir uns jetzt an.
Hallo liebe Podcast-Redaktion, hallo liebe Alef Duan. Diese Woche haben wir es geschafft mit unserem Lions Club in Laupheim, das ist bei Ulm, by the way, eine Spende zu realisieren für unsere Musikschule, die ein neues Pilotprojekt unterstützt, damit auch Menschen mit Behinderung Spaß an der Musik haben und anderen etwas Gutes tun, bereichert ungemein. Und das hilft in diesen schwierigen Zeiten. Dankeschön, Ihre Elke Hüllerkerl.
Hallo, liebe Pioneers. Mein Lichtblick war tatsächlich mein Mitglied, die Helga, die ist mittlerweile 97 Jahre alt und die kommt nach wie vor dieses Jahr auch regelmäßig wieder zu mir in mein Fitnessstudio und macht ihre Übungen. Und ich bin großer Fan von ihr und sie ist mein großes Vorbild. Und sie ist ganz stolz, dass sie mit 60 Jahren angefangen hat, im Fitnessstudio zu trainieren und macht es jetzt mittlerweile auch schon einige Zeit. Das finde ich klasse und ist ein totaler Lichtblick, die auch dieses Jahr wieder gesehen zu haben bei uns.
Hallo, mein Name ist Markus aus Berlin und mein Lichtblick der Woche ist, dass ich endlich mal wieder mit ganz vielen Freunden bei herrlichem Sonnenschein Lüsserich Skifahren war. Und vielen Dank für euren Podcast.
Hallo, ich bin Simone aus Hamburg und mein Lichtblick der Woche war, dass ich Eisbaden gegangen bin. Und ich muss sagen, dass es eigentlich nichts Schlimmeres für mich gibt als kaltes Wasser. Und ich aber irgendwie nach etwas gesucht habe, wo ich mal so richtig mich überwinden muss. Und habe mich dann tatsächlich jetzt getraut. Und es war ganz, ganz schrecklich, aber auch richtig gut. Und ich glaube, ich werde es tatsächlich nochmal machen, damit ich niemals gerechnet hätte. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für euren Podcast und eure Arbeit.
Vielen Dank, liebe Simone. Auf keinen Fall, kann ich schon mal sagen, auf keinen Fall werde ich Eisbaden. So viel ist schon mal sicher. Auch ich habe, liebe Hörerinnen und Hörer, meine Grenzen. Schicken Sie mir weiterhin Ihre Lichtblicke per WhatsApp-Sprachnachricht. Die Nummer des Redaktionshandys finden Sie, wie gesagt, in den Shownotes. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Zeit. Das war unser Beitrag zum Wochenende. Der Rest liegt bei Ihnen. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder. Hier bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doğan.